SRF 1. Persönlich. Daniela Lager im Gespräch mit Gästen.
Ja, wir sind hier in der nigelnagelneuen Aula vom Schulhaus Längmatt zu Murten. Unter Einhaltung von allen Abstandsregeln haben wir trotzdem quasi ein volles Haus mit rund 80 Leuten im Publikum. Und wo immer auch Sie uns jetzt gerade zuhören, allen zusammen einen herzlichen guten Morgen miteinander. Bei mir sind heute zwei Menschen, die Vater und Tochter sein könnten. Da ist zum einen Corinne Stauffer, 36, Single, aufgewachsen bei La Neuville am Bielersee. Sie hat eine ältere Schwester und zwei ältere Halbschwestern. Ursprünglich hat sie mal eine Kochlehre gemacht, dann eine Serviceausbildung obendrauf, ein Zeitchen als Hilfsuhrmacherin gearbeitet und irgendwann auf Einladung vom Vater, der auf einem privaten Ausflugschiff Kapitän war, auf dem Schiff im Service ausgeholfen. Inzwischen ist sie die erste Kapitänin von der Romandie. Herzlich willkommen. Corinne Stauffer, Sie sind ja beim Arbeiten auch permanent am Mikrofon, machen so Durchsagen, sagen Stationen an. Das ist so ein bisschen Radio heute Morgen nicht mehr verrückt, oder?
Ja gut, ich probiere das immer auf die anderen abzuschieben, weil ich mache die Ansagen absolut nicht gerne. Und ich glaube, ab heute muss ich den.
Ja, also weil die Stimme ist durchaus sehr, sehr angenehm, wenn man sie so am Mikrofon hört. Kommen wir zum zweiten Gast, Beat Fasnacht, 70, aufgewachsen am Murtensee. Er hat mal Chemielaborant gelernt, nachher Managementausbildung gemacht und ist schon früh als Unternehmer eingestiegen. Er hat mit seiner zweiten Frau drei inzwischen erwachsene Kinder. Beruflich gehört ihm eine Firma für Hygienekontrolle und medizinische Diagnostik. Und über seine Stiftung engagiert er sich mit Herz und beiden Händen für Menschen mit einem Handicap, wo er ein spezielles Körperpflege- und Fitnesszentrum und ein Restaurant eingerichtet hat. Herzlich willkommen, Beat Fasnacht. Beat Fasnacht, ich kann es nicht verkneifen. Bei Ihnen ist der Name Programm. Sie haben am 25. Februar Geburtstag.
Ja, das ist eine tolle Geschichte, weil ich bin am 25. Februar 1950 geboren. Und das ist der erste Tag oder der Tag von der ersten Murtner Fasnacht. Also für die, die hier jetzt Murtner Fasnacht machen. Dann am 25. Februar 1950, seitdem gibt es Fasnacht in Murten. Also seitdem gibt es
Sind Sie dann ein Fasnächtler?
Bin ich gesehen, sehr lang. Wir haben da im Montelier lange Glicke gehabt, Netziflicker, klein, weil wir ja ein Fischerdorf sind, im Montelier, wo ich aufgewachsen bin, ganz ein cooles Dorf im See. Und dort haben wir über sicher 20 Jahre, 15 Jahre mitgemacht in der Murtner Fasnacht. Am Schluss haben wir dann nicht mehr so Fasnacht gemacht, sind aber als Sammy Klaus und Schmutzli die älteren Leute im Dorf besuchen oder auch King, wo wir nachher als Tradition etabliert haben im Montelier.
Wie ist das, Corinne Stauffer, bei Ihnen? Fasnacht, Theater, verkleiden, gibt Ihnen das etwas?
Das war bei uns nie ein Thema, aber Fasnacht haben wir fast alle Tage.
Das heisst...
Heute ganz besonders.
Ganz besonders, ja. Haufen Glöhn um einen Mumen, oder wie?
Nein, aber ich habe so unglaublich viel mit Menschen zu tun. Wir erleben alle Tage irgendetwas.
Aber Fasnacht ist lustig, also sagen Sie damit, es ist auch lustig und spannend, was den ganzen Tag so los ist.
Fast immer, ja.
haben Sie den Beat Fasnacht gekannt vor der Sendung?
Nein.
Nein. Umgekehrt?
Nein.
Wir sind miteinander noch nie begegnet. Corinne Stauffer, es ist eigentlich, auch wenn es heute ein bisschen bedeckt ist, ein perfektes Wochenende für so einen Ausflug mit einem Schiff in dieser Drei-Seen-Region. Sie steuern ein Boot, das fast 50 Meter lang ist, etwa 500 Leute drauf Platz haben. Ist das noch so, wie man es aus dem Film kennt, die grossen Holzsteuerräder? Sieht das noch so aus bei Ihnen oben?
Nein, das ist mittlerweile alles austauscht auf einen kleinen Joystick. Und wir haben noch ein, zwei Schiffe, die wirklich noch so ein schönes Holzrad haben. Das ist das Schiff, wo man am Abend sehr müde ist. Vor allem, wenn es ein bisschen Luft oder Wellen hat.
Also das ist noch streng, wenn man mit dem Holzrad steuern muss?
Das ist noch streng, ja. Das ist körperlich anstrengend.
Und jetzt haben Sie gesagt Joystick. Also ist das mehr wie ein Computergame, was Sie machen dort oben?
Das kommt einem manchmal so vor, ja. Nein, es ist wirklich so. Es ist wirklich nur ein kleines Hebeli, wo man das ganze Schiff steuert.
Wie übt man das? Also ist das virtuell irgendwie bei einem Computerspiel, bei einer Simulation zuerst geübt worden, bevor man sich das erste Mal das Hebel anlassen hat?
Nein, das gibt es gar nicht bei uns. Also, wir haben natürlich immer jemanden hinter uns, wo uns sagt, wie, was, wo.
Wo auch ein bisschen eingreifen, bevor es kracht.
Ja.
Sind Sie bei jedem Wetter unterwegs? Oder gibt es mal, dass man sagt, nein, also bei diesen Wellen bleiben wir im Hafen?
Im Prinzip sind wir fast bei jedem Wetter unterwegs. Es ist unsere Entscheidung, ob wir die Stationen noch machen oder nicht. Das müssen wir im Moment abschätzen. Fühle ich mich noch bereit? Kann ich das? Mhm. Gefährt ich niemand? Mache ich keinen Unfall, wenn ich gleich noch dran gehe? Und sonst ist es einfach an uns zu sagen, nein, das mache ich jetzt nicht mehr.
Was haben Sie denn am liebsten? Wenn es flach ist, im Sonnenuntergang oder wenn es mal so richtig schäumt und wellt?
Ja, ich bin noch in den Anfängen. Ich habe lieber den Ruhig gesehen.
Das kommt vielleicht noch das andere. Beat Stauffer, Ich muss Ihnen das schnell erklären, meine Damen und Herren, die Heim. Was jetzt gerade passiert ist. Ich habe im Vorgespräch ein riesen Knusch gemacht mit diesen beiden Namen. Von wegen Beat Stauffer statt Beat Pfasnacht hin und her. Und das Publikum hat sich schon einen abgelacht und ich habe dann aber gesagt, es wird mir in der Sendung nicht passieren. Und jetzt ist es voll doch passiert. Es tut mir furchtbar leid. Es ist der Beat Stauffer und er ist nicht... Der Beat Pfasnacht und er ist nicht verwandt mit der Corinne Stauffer. So, jetzt habe ich es draussen. Und ich hoffe wirklich, es passiert mir nicht mehr diese Sendung. Es hat sich so tief in falschen Ecken eingegraben. Ich hoffe, ich bringe es dort wieder raus während dieser Stunde. Nochmal ein Anlauf. Beat Pfasnacht, sind Sie schon mal auf einem Schiff auf See unterwegs gewesen? Oder sagt Ihnen das gar nichts? So längere Zeit?
Ich bin Als ich ganz jung war, mit 21 bin ich fort auf eine Weltreise. Und dann habe ich geschaut, welcher Flug das am billigsten ist von der Schweiz Richtung Südamerika, weil ich nach Südamerika wollte. Und das war dann zumal von Luxemburg nach Barbados gewesen. Und dann bin ich nach Südamerika, nach British Guayana gekommen, dort auch wieder der billigste Flug. Und habe gedacht, ich könnte von dem Südamerika irgendwo einmal auch ein bisschen weiter, aber von dort bin ich dann nicht weitergekommen. Bin ein bisschen in das Land des Inneren gekommen, sehr interessante Zeit, der Trans-Amazonie bauen, der Strasse nach Manaus von Georgetown. Und dann wieder zurück nach Port of Spain und von dort habe ich auch gedacht, ich finde wieder irgendein Flugzeug, das mich irgendwie billig an einen anderen Ort herbringt. Aber dort habe ich nachher zwei Canadian Boats, Canadian Maple und Canadian Leaf, die kanadische Regierung den Caribbean Islands geschenkt hat. Und auf das eine Boot bin ich gewesen. Und dort bin ich etwa 3 Wochen unterwegs gewesen. Ich habe in meiner Hängematte geschlafen, also keine Kajüte, nichts.
Muss ich ganz blöd fragen, ist es ein Motorboot oder ein Segelboot?
Nein, das ist ein Motorboot. Das ist eigentlich ein Cargo-Boot, das auch in die Insel von Port of Spain bis nach Jamaika verbindet. Die eine fährt rauf, die andere fährt oben runter. Und dort bin ich 3 Wochen drauf. Das Geld hatte ich nicht für eine Kabine. Es hatte ein paar wenige Kabinen. Aber es war eine super coole Zeit dort in der Hängematte. Der Einzige, der nicht sehr krank geworden ist, weil die Hängematte hat immer schön... doch, also. Ich habe nicht gesteuert. Gesteuert habe ich nicht.
Aber eigentlich, wenn Sie Zeit haben, dann trifft man Sie da jetzt nicht mehr nicht auf dem Wasser, nicht auf einem Schiff. Man trifft Sie auf dem Rasen, wo Sie an einem weissen Böhlchen hinterherlaufen. Sprich, Sie sind ein Golfer mit Leidenschaft, oder?
Ja, die Hälfte von meinem Leben. Es ist ein bisschen mehr als 35 Jahre, da ich schon Golf spiele. Und Golf ist so etwas wie, entweder hat man den Virus oder man hat es nicht. Also viele Leute haben Mühe beim Anfang. Golf ist ein schwieriger Sport zum Lernen. Also man braucht sehr viel Geduld, weil das kleine Bauer zu treffen da mit dem Schläger ist ganz, ganz schwierig. Aber für mich ist Golf immer so eine Insel gewesen. In meinem beruflichen Alltag können rauszugehen, in die Natur, dürfen spazieren. Und heute tue ich sehr, sehr gerne, weil ich viele andere Sachen intensiv joggen oder Squash spielen oder so Sachen, die ich früher gemacht habe, nicht mehr so kann. Kann ich sehr gerne aufspielen. Zusammen mit meiner Frau, mit dem Gabi, wir haben dort auch ein bisschen Mühe gehabt, längere Zeit. Das Gabi hat das auch schon lange gelernt, aber dann nie richtig dazugekommen. Und jetzt plötzlich ist es richtig so super gute Golferin geworden und wir haben sehr Freude, zusammen zu gehen.
Sie haben mich vorgeschwärmt vom Golfen, wo wir uns kennengelernt haben. Und Sie haben mir etwas gesagt, was mir nicht mehr so recht aus dem Kopf ist. Sie haben mir gesagt, der Sport macht einem demütig. Was muss man unter dem verstehen?
Ja. Golf ist eben etwas, das man nie kann, oder? Der kürzeste Golfwitz ist ja so, der heisst, jetzt kann ich's. Also, das ist so, nach einem guten Schlag könnte man sagen, jetzt kann ich's, oder? Das wäre so der kürzeste Golfwitz. Aber man kann's nie. Es ist einfach jedes Mal wieder, wenn man einen Schlag hat man, darf man froh sein, wenn man ihn gut getroffen hat. Und wenn man halt nicht so gut getroffen hat, muss man sagen, ja, voilà, es ist, passiert mir halt. Und ich denke, das ist ein Sport, wo von der Physik her, die Schlägerfläche ist so ein bisschen, die Körperbewegung, auch die Psyche vom Spieler ist schwierig und dann trifft man halt den Ball nicht so gut. Und das ist etwas, wenn man noch älter wird, ist das noch für mich eine ziemliche Herausforderung. Ich bin sehr demütig die Zeit, weil ich spiele gar nicht gut.
Da gibt es ein bisschen Protest, wahrscheinlich Golf-Kolleginnen und Kollegen, die jetzt das ein bisschen als falsche Bescheidenheit deklarieren. Corinne Stauffer, Sie fahren Rennvelo. Hat das für Sie auch so etwas Philosophisches, wie wir jetzt gehört haben, vom Beat Fasnacht, das Rennvelo-Fahren?
Nein, bei mir ist es jetzt eigentlich durch die etwas schwierigere Zeit mit dem Corona gekommen. Ich muss irgendwie brauche Bewegung, ich muss raus, ich kann nicht so viel arbeiten, wie ich will. Und ich habe das dort für mich entdeckt und für mich ist das einfach genial, für den Kopf zu entlüften, für runterzufahren. Und ja, das ist so das, was ich abschalten kann. Ich schaue gleich noch die Autos rundherum.
Eben, sehen Sie noch etwas von der Umgebung oder eigentlich nur der Asphalt und das Vorderrad, wenn Sie
nein, absolut.
Fahren?
Also Natur rundherum ist mir auch wichtig. Ich lese noch viel die Wege aus. Ich fahre zwar auf der Strasse, aber keine Waldwegen oder so, aber das ist auch wichtig, eben raus und in die Natur und einfach ein bisschen Dampf ablassen.
Und da sind Sie in Ihrem eigenen Tempo allein unterwegs oder mit einer Gruppe?
Nein, ich gehe immer allein, weil wenn ich nicht mache, dann gehe ich langsam und wenn ich verrückt bin, dann gehe ich schnell. Und
früher sind Sie TÜV gefahren, ein 750er Chopper. Was ist denn passiert? Ist der TÜV kaputt? Oder warum sind Sie aufs Velo umgesattelt?
Nein, der ist nicht kaputt. Aber ich hatte die Zeit nicht mehr gross, für TÜV zu fahren. Ich war auch nie die, die grosse Touren machen oder so. Ich hatte viel gebraucht, um zu arbeiten. Aber da ist dann auch immer wieder TÜV-Kleider anlegen, TÜV-Kleider abziehen und dann wieder die Überhose und dann die Uniform. Und, ja, irgendwie hat sich das gar nicht so ergeben, dass ich den gebraucht habe. Und habe mich jetzt dazu entschieden, ich bin auch nicht mehr 20, jetzt muss ich noch etwas anderes machen, dass ich weit bleibe.
Gut, mit 36 ist man ja noch ziemlich, also ist man ja noch nicht gerade so, dass man sagt, jetzt muss ich dringend etwas machen. Wenn ich sie mir so anschaue, vielleicht die Leute am Radio, muss ich sagen, es ist eine gärtenschlanke, durchtrainierte, sportliche Frau vis-à-vis. Sie haben wahnsinnig abgenommen. Also früheren Fotos sieht man sie auf der Brücke stehen. Eine schöne Frau mit wilden, langen, roten Haaren, Lockenkopf und auch schöne Kurven. Die Haare sind noch rot, schön sind sie noch, aber sie sind nur noch die Hälfte.
Kurven sie weg.
Warum das?
Ja, ich war immer ein bisschen Jojo gewesen. Und mit der ganzen Ausbildung hat sich da natürlich viel ergeben. Also währenddem, dass ich meine Theorie büffelt habe, bin ich irgendwie ein Theoriemensch gsi. Hat's halt gegeben, dass ich auch so 2-3 Tafeln Schocke dazu gegessen habe. Habe mich irgendwie müssen motivieren. Also gut, das kann ich noch heute 2-3 Tafeln Schocke essen. Und, ja, es war auch keine Bewegung rum gsi und nichts. Und auf die andere Seite bin ich auch ein extremer Gefühlsmensch. Sobald es mir sehr gut geht, purzelt es. Und sobald es mir halt wieder mal ein bisschen nicht so gut geht, auch. Und zwischen ist dann das, was wieder auffüllt.
Sie haben auf dem Schiff auch schon einen Unfall gehabt, haben Sie mir erzählt.
Genau.
Wie ist denn das gegangen?
Ja, das war ganz am Anfang, als ich die Prüfung hatte. Ich bin noch nicht sehr lange gefahren. Und man sagt immer, man hat jetzt die Prüfung, aber man fängt erst an zu lernen, wenn man dann allein draussen ist. Und ja, ich bin zu Biel in den Hafen hineingefahren und habe den Wind unterschätzt. Und ganz viele verschiedene Zufälle, die zusammengekommen sind, hat es wollen, dass mir dort abgedriftet hat. Und da wir auch nicht wirklich Zeit haben, in so einer Situation zu überlegen, was könnte jetzt und jetzt wäre doch das nicht schlecht. Das sind keine 3 Sekunden, wo man muss Entscheidung treffen muss. Und der Wind hat in dieser Zeit mitgespielt und meine Entscheidung konnte ich nicht durchführen und musste die zweite müssen treffen und habe mir gesagt, also jetzt setze ich das Schiff hinter in die Steine und mit dem kann ich dafür retten, dass ich nicht ein anderes Schiff noch kaputt mache oder dass irgendwie sonst etwas passiert mit den Passagieren. Ist schlussendlich von mir aus gesehen auch für meine Erfahrung die richtige Entscheidung gewesen. Das Schiff hat ja schon einen gewissen Schaden genommen, aber sonst nichts.
Und auf Verletzte auf dem Boot?
Nein, gar nichts.
Aber Sie haben sich auch schon verletzt auf dem Boot als Kapitänin?
Ja gut, das hat es auch schon gegeben. Also anstatt zu steigen, habe ich den Lift direkt runtergenommen.
Also Sie sind klassisch Stegen abgewurzelt in diesem Schiff?
Ja.
Und haben sich dabei aber richtig verletzt, oder?
Ja, also wir haben vom Steuerhaus oben ist offen gewesen, es hat geregnet. Und unten dran war die Stege für den Maschinenraum. Die war halt nass gewesen. Den ersten Schritt habe ich noch genommen. Und bin relativ schnell unten angekommen. Mein Ausbildner ist da gehockt, also gestanden, hat mich noch mal so angeschaut. Geht's? Und ich so, ja, gib mir einen Moment. Ich bin dann eine Woche nicht mehr auf den Stuhl abgehockt. Das sind halt so kleine Tücken und man weiss es ja, man muss immer aufpassen. Und man sagt auch von Anfang an, eine Hand gehört immer dir. Nicht also, rennen und eine Hand gehört dir für deine Sicherheit.
Mhm. So ein Unfall, Beat Stauffer, der hat als... Das zweite Mal. Ignorieren Sie es doch einfach, helfen Sie mir ein bisschen. Ich weiss, Sie tun das, würden Sie es nicht merken. Und Beat Fasnacht, Sie gingen mir eins als Ski, das sieht man nicht am Radio, aber ich kann es dann wenigstens sofort korrigieren.
Also ich brauche jetzt langsam eine Erklärung auf den Beat Stauffer.
Vielleicht gleich eine Verwandtschaft.
Beat Fasnacht, so ein Unfall als junger Mann hat Ihre sportliche Karriere einmal gestopft. Sie sind ein sehr guter Läufer gewesen, wettkampfmässig unterwegs.
Ja, das war für mich eine sehr wichtige Phase gewesen von meinem Leben. Ich habe enorm zielorientiert trainiert. Ich habe am Schluss, als ich eine Lehrabschlussprüfung fertig hatte, habe ich sicher schon 3-mal am Tag trainiert. Ich bin ins Vor-Olympiakader gekommen für über 800 Meter für nach München. Das war im 69 gewesen, 72 war in München gewesen, wo wahrscheinlich wir alle die Eltern sich erinnern. Das war ja nicht ein sehr dramatisches olympisches Spiel gewesen. Und dann hatte ich im letzten Grund einen Testlauf gehabt. Das war Abschluss gewesen von einer intensiven Trainingswoche, wo wir die Achillessehne gerissen. Und fast das Gleiche wie bei einem Ross. Ein Ross müssen wir abtun, mehr hat man dann nicht abtun. Aber Laufen konnte ich nicht mehr können. Also schnelles Laufen konnte ich nicht mehr können. Ich habe zwar später schon noch Marathon gelaufen und viel Triathlon gemacht, aber das Laufen konnte ich nicht mehr können. Es hat mir wenn es ein neues Ziel gegeben oder fast nichts anderes können. Ich habe immer das Resultat von meinen Kolleginnen oder Kollegen verfolgt, die sich dann weiterentwickelt haben. Und ich habe gesagt, okay, jetzt gibt es halt etwas Neues, etwas anderes.
Ja, und wo sie nicht mehr haben können laufen, wo das nicht mehr so gegangen ist, haben sie am Schluss auf ein kleines, unschuldiges Gummibälleli eingedroschen und das Windelweich geklopft. Und sie sind noch ziemlich gut gewesen in dem, oder?
Ja, also das ist etwas gewesen, das ist nach der Reise gewesen, bei den schlussendlich von dieser Reise aus der Karibik über Mexiko, Amerika, Kanada, am Schluss nach Australien gekommen. Und in Australien habe ich das Squash lernen kennen. Das hat es in der Schweiz noch nicht gegeben. Und ich habe gefunden, Squash wäre doch eine ganz coole Sportart, für dass man das in der Schweiz könnte machen. Und habe dann im 76 das erste Squash-Center bauen, das erste kommerziell betriebene Squash-Center in der Schweiz mit 6 Hallen in Allschwil, im ehemaligen Passavant-Iselin-Zentrum. Und das ist für mich etwas super Sport gesehen, können squashen, hast innerhalb von 3/4 Stunden bist ausgeschwitzt gesehen, hast die ganze Bewegung gehabt und das ist für mich sowohl als Unternehmer eine sehr gute Erfahrung gesehen. Ich hatte dann schon das erste Restaurant gehabt, wir haben schon für den Golfclub Basel das Indoor-Trainingsanlage gehabt dort in unserem Zentrum. Also es ist eine ganz faszinierende Zeit gewesen, wo ich ganz viel gelernt habe.
Sie kommen immer wieder ein bisschen auf die Reise zurück, Beat Fasnacht. Ich habe mit Ihnen ein bisschen besprochen, wo Sie dort mal durch sind. Das hat auch über Jamaika geführt. Jamaika, so die Inseln von Rastas, von Reggae-Musik und überall ein bisschen Schwaden von Marihuana.
Ja.
Haben Sie mal probiert?
Sicher. Da kommt man fast nicht drum um auf dieser Insel. Also die Insel, das ist ein wunderschönes Land. Und ich war dort mit dem Zug unterwegs gewesen und habe dann bei dort, wo jetzt später mal der Frank Sinatra ein Hotel gebaut hat, dort sind wir am Strand gewesen. Und zwar waren das Amerikaner gewesen, alles so ein bisschen Globetrotter wie ich, und wir haben ihn dort gefunden. Und ich hatte eine Bar gehabt. Ziemlich lange Haare. Und darum haben mich die Leute, die Rastafaris, haben mich als Brother angenommen. Also ich war ihr Bruder gewesen. Und dementsprechend, die das Kiloweise gehabt, also bündelweise das Marihuana dort. Und dann habe ich auch gedacht, ja gut, das kannst du ja einfach nicht probieren. Weil die nehmen das ja alle. Und du bist dem gar nicht gekommen, weil das Marihuana war im Tee, gewesen, im Reis, hast es gar nicht müssen rocken. Bist den ganzen Tag vor gewesen. Ja, du ganz. Und ich bin so getauchen und dann denke ich, ja, das ist das Tauchen. Ich hätte stundenlang können tauchen, einfach immer so innen und wieder raus. Wieder. Dann hast du Vögel gehört, pfeifen, intensiv. Aber nach 3 Tagen habe ich gefunden, nein, irgendwie ist das kein Leben. Irgendwie bist du immer fort, bist gar nicht da. Und nach 3 Tagen habe ich entschlossen, das will ich nicht mehr. Und ich habe dann das Tagebuch von dieser Zeit, ich habe viel Tagebuch geschrieben, von dieser Zeit ganz besonders wieder zurückkommen können und sagen, nein, mein Leben ist viel mehr als einfach nur so ein bisschen schweben und die Vögel intensiv hören zu pfeifen. Und dann habe ich dann aufgehört.
Das ist persönlich auf SRF 1 aus der Aula vom Lengmatt-Schulhaus zu Murten mit der Kapitänin Corinne Stauffer und dem Sozialunternehmer Beat Fasnacht. Beat Fasnacht, Sie sind heute noch, wenn wir Sie anschauen, super sportlich und sehr schlank. Sie haben sich über all die Jahre auch für und auch heute noch für sehr stark übergewichtige Menschen engagiert, also adipöse Menschen, wo das schon wirklich eine Krankheit fast ist, das Übergewicht. In Ihrem Körperpflege- und Fitnesscenter, wo Sie betreiben, ist alles so eingerichtet, dass auch sehr schwere Menschen Platz haben und sich wohlfühlen. Woher kommt das Engagement gerade für das?
Ja, es ist eine Zeit von meinem Leben, wo mir im Herz geblieben ist, wo ich mich gerne daran erinnere, wo dann nicht einfach war. Nämlich, ich habe mit 29 meine erste Frau, die Elsbeth, geheiratet. Elsbeth war übergewichtig, war eine grosse, lange Frau, war übergewichtig. Und Elsbeth ist 2,5 Jahre nachdem, dass wir geheiratet haben, gestorben. Sie hat ein Melanom gehabt, das in den Körper eingedrungen ist, und das ist näher dem Krebs gestorben. Und beim Ausbruch von dieser Krankheit hat es Rückenweh gehabt und hat mir gesagt, ja, es hat ein Rückenweh. Und dann habe ich gesagt, los, Elsbeth, wir müssen halt vielleicht ein bisschen mehr Sport machen zusammen. Ich war dann auch nicht ganz so schlank, ich war dann auch über 100 Kilo, also schon ziemlich recht gut beieinander. Und dort, der wird anfangen zu rennen. Das habe ich gesagt, was ist denn los? Was habe ich jetzt gemacht? Und der hat gesagt, jetzt kommst du auch noch mit Sport. Und hat mir dann erzählt von seiner Schulzeit. Das ist, der Elsbeth ist ab am Dentenberg gesehen und ist dort zu Fächig in die Schule gegangen. Und dort haben sie nur so ein kleines Sportplätzchen gehabt, umzäunt mit einem grossen Hag. Und da haben sie jede Woche zweimal Sport gehabt und jede Woche zweimal Völkerball gespielt. Und der Elsbeth hat mir gesagt, jedes Mal bin ich zuletzt gewählt worden. Bin zuletzt in die Mannschaft reingekommen und jedes Mal hat es mich zuerst mal gebracht. Weil die haben immer alle auf mich geschossen, weil sie gewusst, die brechen wir. Und das hat es dann so gelitten drunter. Und dann war es 35, gewesen, als er mir das erzählt hat, ist mit 35 gestorben, dass es nicht mehr die Schule wollte. Und er hat daheim erklärt, ich gehe nicht mehr in die Schule. Nur wegen dem Sport. Und das hat mich so betroffen gemacht, dass ich denke, das gibt es ja nicht, dass 20 Jahre später, nachdem das passiert ist, immer noch so haftet. Und das ist ganz, ganz für viele schwer übergewichtige Menschen der Fall, dass es ein Ereignis ist, das irgendwann in ihrer Kindheit passiert und natürlich auch die ganze Diskriminierung, die damit verbunden ist, die sie nachher betroffen machen und wo sie eigentlich gar nicht mehr teilnehmen an unserer Gesellschaft und nicht mehr hier sein. Und das hat mich bewogen, nachher auch die Googlera, das Zentrum Therapie und Förderzentrum für junge Menschen mit schwerem Übergewicht, starten. Und jetzt auch das Zentrum in Galmitz.
Das Zentrum in Galmitz hat auch ganz schlicht und einfach ein Badzimmer, das gross genug ist, eine Dusche, dass man dort die Menschen kann waschen, dass dort auch Betreuungsperson kann dazu und waschen. Und der Anstoss zu dem Körperpflegegedanken, der hat, glaube ich, eine Frau gegeben, Claire Brünimann.
Ja, das Claire. Claire, eine ganz wichtige, ganz kleine Frau, gebeugt schon von ihrem Alter. Sie war nie eine grosse Frau gewesen. Sie hat, in St. Ursen, ist es daheim gewesen, bei Maurers, über 65 Jahre. Und hat dort als Verdingmädchen, ist aus dem Waisenhaus aus Bern gekommen, in das Freiburger Land, dann 65 Jahre vorher, und hat immer alleine dort auf dem Hof geholfen, ist in den Stall gegangen, bis ins hohe Alter ist es jeden Tag im Stall gewesen. Und das Kläri hat sich je länger, je weniger gewaschen. Es ist, die Dusche ist gar nicht mehr gegangen, oder er musste so in eine Badwanne steigen, für sich zu waschen. Und dann haben wir Maurers gesagt, mit dem Kläri müssen wir auch etwas machen, weil wir können nicht mehr zum Doktor mit ihm, weil der Doktor sagt, wir müssen eine Stunde lang lüften, wenn das Kläri da ist. Und dann haben wir gesagt, ich habe eine Krankenschwester, der Esther telefoniert, und gesagt, würdest du so gut sein, und einmal in der Woche das Kläri waschen. Und das Kläri ist einmal in der Woche gekommen. Das erste Mal war es ziemlich eine schwierige Sache, sich zu waschen von jemandem anders. Und dann ist sie gewaschen worden, hat zum Coiffeur können, hat können die Fingernägel und Fußnägel pflegen, ist zu uns, dann mit uns essen, mit allen zusammen, wo die Jungen waren, ist vorher mit dem Dominik noch in der Küche dürfen sein. Und das Kläri ist aufgeblüht. Das Kläri ist so etwas von freudig zu uns gekommen, hat geplant auf den Tag, auf den Mittwoch, wo wir sie geholt
haben. Woher haben Sie sie denn gekannt?
Ich bin der Beistand vom Kläri, also Vormund, dann noch Beistand vom Kläri. Darum habe ich es lernen können und habe dann etwas machen. Und das ist dann auch etwas geworden, wo ich gesagt habe, das ist ja, wenn es für Kläri etwas Gutes war, warum soll das nicht für andere Menschen auch etwas Gutes sein? Und darum ist dann auch das Galmitz entstanden. Also das Kläri ist der Ursprung von dem Galmitz. Und ich freue mich, es ist gestorben vor 3 Jahren. Und freue mich, dass das Kläri eben wird weiterleben durch das, was er jetzt initiiert hat in mir und jetzt auch für ganz viele Menschen da ist.
Ganz eine schöne Geschichte. Apropos Körperpflege. Corinne Stauffer, Sie haben am Anfang mit der Infrastruktur zu kämpfen gehabt von Ihrer Karriere. Wir haben es schon gesagt, Sie sind die erste Kapitänin von der Romandie. Sonst hat es nur Männer gehabt. Was hat das geheissen? Zum Beispiel so bei Infrastruktur, Garderobe, Duschen nach der Arbeit und so.
Ja, als ich dann in der Werft auch anfangen durfte, hat es halt einfach nur eine Garderobe gehabt. Eine Massendusche. Und ja, das hat sich dann relativ schwierig gestaltet. Es hat dann gleich der eine oder andere das Gefühl gehabt, du stört mich ein
Aber mehr auch also, dass Sie müssen draussen bleiben, wenn die Männer duschen.
Nein, dass wir eigentlich alle zusammen da drinnen sind.
Ja.
Und dann habe ich dann mal so einen Duschvorhang mitgenommen Und habe dann auch neu eingespannt und dann müssen sagen, hört, wenn ihr den gezogen habt, komme ich dann nicht mehr dahinter, dann könnt ihr machen, was ihr wollt. Und wenn er offen ist, dann bewege ich mich freier Garderobe bewegen. Und das hat auch super gut geklappt. Nur für mich. Ich habe nicht können duschen oder so. Oder ich
wie der Dusche ist hinter dem Duschvorhang.
Die ist hinter dem Vorhang. Ja. Genau. Und dann hat es sich aber irgendwie doch mal ergeben, an einem Abend haben wir gefunden, wir wollen alle zusammen noch fort, wir wollen noch eins ziehen. Und ich muss sagen, ich kann nicht mitkommen. Also, ich war wirklich den ganzen Tag im Dreck, ohne zu duschen. Mhm. Da darf ich mich nicht mehr auf die Menschheit loslassen.
Hättest du zu mir kommen können?
Ja, da haben sich wirklich die Kollegen zusammen da und haben gesagt, nein, das ist doch kein Problem. Willst du vor uns gehen, nach uns gehen? Der erste ist gekommen, hat mir ein Tüchli gebracht. Der zweite ist gekommen, hat mir ein Duschmittel gebracht. Und dann haben sie alle getuscht, ich habe gewartet. Und dann sind sie fangen ins Apero, und dann hatte ich Garderobe für mich gehabt.
Also so hat sich das gelöst. Inzwischen ist aber die Infrastruktur für die Frauen vorhanden.
Genau, mittlerweile ist umgebaut und...
Und die Uniform, ist man auf sie als Kapitänin vorbereitet gewesen?
Nein, gar nicht. Also ich hatte einfach die Uniform gehabt, wie meine Kollegen auch.
Das ist nicht sehr vorteilhaft, oder? Das ist an der falschen Seite eng und an der falschen Stelle weit.
Ja, also Hosen habe ich eigentlich mitgenommen. Und das Hemdli haben wir uns manchmal darüber gelacht, wie die Nachthemdli von früher da, wo bis zu den Knien runtergehen. Mhm. Und die Kollegen haben dann gefunden, es würde eigentlich länger, wenn der Gurt anlegst. Mhm. Hosen kannst du weglassen. Aber das hat mittlerweile gewechselt. Mhm. Und ich habe Hemdli mit Frauenschnitt und Hosen mit Frauenschnitt.
Sie haben mir gesagt, die vielen Männer um sie herum, den ganzen Tag, haben dazu auch geführt, dass sie ein Buben-Französisch reden.
Ja, also es war eigentlich so, dass ich gar kein Französisch konnte, als ich dort angefangen habe.
Also ein bisschen Schulfranzösisch, ja, so wie alle ein bisschen kämpfen.
Genau, einfach so ein bisschen Standardfranzösisch. Und wenn wir halt dort in der Werft zusammen gearbeitet haben, sind halt da andere Ausdrücke kommen, die man halt vielleicht so im Umgang braucht, in der Öffentlichkeit.
Ja.
Und das ist halt aber einfach auch das, was ich gelernt habe. Und irgendwann ist mal ein Arbeitskollege zu mir gekommen und gesagt, du, vergiss dich nicht, du bist der Gino Frau, gell?
Wir in Zürich haben ja das Gefühl, die so nahe an den Sprachgrenzen aufwachsen, die haben es gut, die lernen ja schon beim Senderle beide Sprachen. So nahe an den Sprachgrenzen, wie sie beide aufgewachsen sind, passiert das doch nicht so automatisch.
Ja, bei mir ist es jetzt automatisch passiert, weil meine Mutter hat Französisch geredet, weil es französischer Sprachherkunft war und mein Vater war von hier, vom Orten. Und dementsprechend haben wir eigentlich von klein auf mehr oder weniger beide Sprachen können lernen. Und ich denke, dass Murten wahrscheinlich schon ein bisschen mehr und noch prädestiniert ist als Standort oder als Wohnort, dass man eher mit dem Französischen Begegnung kommt und dass man das mehr automatisch lernt oder vielleicht eine größere Affinität hat, hier zu lernen.
Mhm. Beat Fasnacht, der tiefe Treiber für Ihr soziales Engagement, das wir gehört haben, das ist der christliche Glaube. Aber Sie sind nicht, haben Sie mir gesagt, von Anfang an so religiös gewesen. Was hat Sie zum Glauben geführt? Gibt es ein Schlüsselerlebnis?
Ja, es war eine Ehekrise gewesen. Es ist eine Krise mit dem Gabi, der jetzt hier im Saal ist, wo ich ihm gesagt habe, wir sind dann zusammen mit unseren drei Kindern, die dann etwa 5 und 7 waren, sind wir in Guadalupe in der Ferien gewesen. Und dann habe ich ihm eigentlich gesagt, ein paar Tage bevor, dass wir heimgegangen sind, wenn wir daheim sind, ziehe ich aus. Also das war wie entschieden für mich. Ich denke, es geht nicht mehr weiter so, wir können das nicht mehr machen. Und wir sind dann ein paar Monate vorher, sind wir auch bei der Monika, die jetzt auch im Saal ist, in einem Hauskreis gewesen. Und da haben sie da so über Jesus erzählt. Und ich habe mich eigentlich ein bisschen geärgert, weil sie alle so übertrieben da gesagt, wie wenn das jetzt die Rettung von der ganzen Welt wäre. Und ich habe gesagt, ja, schlussendlich bin ich ja hier beim Pfarrer Brechbühl, dem Vater von Christian, der hier hockt, auch in den Konfirmationsunterricht gegangen und habe etwas gehört über den Jesus. Und warum sagen jetzt andere, ich kenne es dann besser? Also es hat mich ein bisschen geärgert. Und dort hat dann auch jemand so eine Geschichte erzählt mit einem Haarnädeli, das es verloren hat und jetzt der liebe Gott betet, zeig mir doch das Haarnädeli. Und ja, das hat mich auch ein bisschen geärgert, weil ich gefunden habe, also wegen einem Haarnädel liegt es der liebe Gott zu fragen, wo ist eigentlich mein Haarnädel. Aber das war schon ein Schlüsselerlebnis, als wir dort auf dem Guadeloupe waren, wo wir wollten fortfahren von diesem Haus, für auf den Flughafen zurückzufliegen. Alles gepackt, haben wir den Autoschlüssel nicht mehr gefunden. Und das hat mir dann meine Frau zu Gabi, hat mir das erst erzählt. Das hat dann zuerst mal gebettet und hat innerhalb von 2 Minuten den Schlüssel in einem grossen Kompostcontainer gefunden. Und in unserem Streit, den wir dann hatten, ist es uns auch gelungen, zuerst mal zu betten miteinander. Und meine Mutter hat immer gebetet mit diesem Abend, oder mindestens haben wir ein Schlaflied, ein Chörsglöckchen gesungen miteinander, aber das ist mir nie so bewusst worden. Und dann haben wir zuerst mal, das gab ich nicht, zuerst mal können beten. Und das war so der Anfang gewesen, wo es mich näher hat davon interessieren. Und wir haben noch die Eröffnung vom Neubau am 18. März 1995 in Kalmitz. Und dort war es so ein toller Tag gewesen, dass ich näher am Abend, eine Woche darauf, gesagt habe, Jesus, wenn es dich gibt, dann will ich dich lernen kennen. Also, dann ist es eigentlich passiert.
Und man muss sagen, die Ehekrise, die am Anfang zu dem Glauben geführt hat, ist überwunden. Sie und ihre Frau sind über 36 Jahre jetzt zusammen,
ja,
oder?
Ja, das ist so. Und ich denke auch, ganz viele Sachen, die passiert sind, in der Erziehung von unseren Kindern, im Begleiten von Mitarbeitenden, in meinem ganzen Wesen. Enorm viel passiert, ja.
Corinne Stauffer, wenn Sie das so hören, ist Religion für Sie ein Thema?
Ist es eigentlich nie gewesen. Wir haben auch die Heine nicht irgendwie gross über das geredet, oder es hat mich auch nie gross, soll ich sagen, interessiert. Wir sind getauft und konfirmiert worden, aber bei uns ist eine Konfirmation einfach auch angesehen, dass wir in unserem Weinbaugebiet jetzt offiziell dürfen ein Glas Wein trinken. Das hat bei uns so ein bisschen Überhang genommen. Ja, es ist...
Jetzt habe ich extra... man weiss ja, dass auf dem Schiff sagt man, ein Haufen Leute abergläubisch sind, wenn sie nicht gläubig sind, aber abergläubisch sind. Ich habe schnell nachgeschaut, der heilige Nikolaus ist der Schutzpatron offenbar von den Leuten, die zur See fahren. Auch nicht gewusst, dass der Geschenke bringt, auch noch auf die aufpasst, die auf dem Meer unterwegs sind. Spürt man das an Bord? Gibt es Leute, die irgendwo Schutzpatronen oder Ritual aberglauben? Ist das irgendwo rum auf dem Wasser?
Also wir spüren jetzt das eigentlich nicht mehr. Und die ältere Generation erzählt auch nicht mehr viel darüber. Was noch so ein Punkt ist, ist, dass es einfach heisst, ein Hase darf nicht auf ein Schiff.
Warum der Hase?
Das bringt Unglück, das kommt von früher, der hat Zeile durchgenackt und, und. Das ist wirklich etwas, was... in negativer Verbindung ist. Und
Frauen bringen Unglück, hat es doch auch immer geheissen. Das ist überwunden.
Ja, das haben sie müssen. Kommen sie nicht drum um. Ja, nicht so lange Jahre.
Sie sind Single. Wie reagieren die Männer auf sie, wenn sie in ihrer Uniform daherkommen?
Macht ja gut, das ist ja nicht auf die Stirn geschrieben. He?
Nein, aber wenn sie jetzt vom Schiff runterkommen, in der Uniform, Kapitänin-Uniform, macht das Eindruck oder verschreckt das jetzt die Männer nicht? Was haben Sie das Gefühl?
Es ist manchmal so, dass ich ein Schild raushängen bitte nicht füttern. Weil man ist einfach ausgestellt. Und, aber es gibt unglaublich schöne Reaktionen. Aber es gibt auch Reaktionen, die ziemlich sexistisch sind und nicht wirklich lustig.
Wie reagieren Sie auf das?
Ja, meistens verstehe ich gerade kein Deutsch oder gar kein Französisch. Das ist dann, je nachdem, kann ich diese Sprache nicht. Und meistens ist es einfach ein Ignorieren. Aber man probiert es so ein bisschen auszublenden.
Das ist persönlich aus der Aula vom Längmatt-Schulhaus im malerischen Murten. Bei mir sind die erste Kapitänin vom grossen Ausflugsschiff in der Romandie und der Sozialunternehmer Beat Fasnacht. Beat Fasnacht, in Bezug auf Ihre Schulzeit haben Sie mir gesagt, das Beste, was Ihnen hätte passieren können, war das?
Ja, dass ich hier aus dem gelben Schulhaus bin rausgefallen worden. Also ich bin hier wahrscheinlich als einziger Schüler, wo ich jetzt Murten in die Schule gegangen bin, bin ich rausgefallen worden, zur Schule rausgefallen worden.
Was haben Sie denn grobs verbrochen?
Ja, nichts. Ja, also.
Da wage ich jetzt ein bisschen Zweifel anzubringen. Irgendetwas ist doch da gewesen.
Ja, das ist... Ich denke, es hat wahrscheinlich das Unternehmerische in mir. Ich war immer Unternehmer, im Gegensatz zum Unterlasser. Und dort bin ich auch schon immer ein bisschen unternehmerisch tätig gewesen. Und ich habe auch schon Kolleginnen da, die jetzt im Saal sind heute, die dann zumal auch in diesem Grindelwald waren. Murten hatte so ein Heim gehabt, ein Schulferienheim in Grindelwald. Und dort in diesem Grindelwald haben wir entweder im Sommer oder im Winter können eine Schulwoche verbringen, eine Schulskiwoche sind wir gewesen. Und wir haben einen super Zusammenhang in unserer Klasse. Und dann habe ich der Mädchen gesagt, hey Mädchen, die Nacht komme ich zu euch ins Zimmer rauf. Mhm. Und dann habe ich durch den Tag, durch, wo es niemand gesehen hat, habe ich ausprobiert, welche Stegentritte knarren und welche nicht. Dass ich dort ganz leise auch in den obersten Stock, weil die Mädchen sind im obersten Stock gesehen. Und dann haben wir eigentlich abgemacht, dass wir selbst zu zweit gehen. Aber die sind dann alle eingeschlafen, meine Kollegen. Und ich bin der Einzige, der wach war. Dann bin ich dort aufgegangen, in das Zimmer rein. Die Tür ist nicht ganz lautlos aufgegangen. Und bin dort hinten bei der Lisa aufs Bett gehockt. Und da haben wir einfach ein bisschen berichtet. Und dann ist plötzlich die Lehrerin gekommen, die auch dort oben geschlafen ist. Und gesagt, Mädchen, jetzt ist eins am Morgen, jetzt seid endlich mal ruhig. Die müsst schlafen, sonst möchtet ihr morgen nicht. Und in diesem Zimmer, das hat richtig so
die Spannung
elektrisch. Und dann hat niemand etwas gesagt. Und er hat noch gesagt, ist jemand von euch auf der Toilette gewesen? Wieder niemand etwas gesagt. Und er hat plötzlich Silvia gesagt, nein. Und dann hat er das Licht angezündet, ins Zimmer hineingeschaut, hinter die Tür geschaut. Aha. Dann hat es mir eben dort gehabt, gesagt, komm, ach, in die Küche. Dann sind die Lehrer, die dann zumal dabei waren, sind auch in die Küche gekommen.
Dann war klar, das hat Folgen. Sie müssen von der Schule. Ich glaube, ein paar Monate war das vor dem Schulabschluss.
Ja, das war im Februar und im April war die Schule fertig.
Und was ist denn, also außer dass man ein bisschen frei hat, was war denn so toll gewesen? Warum sagen Sie denn das Beste, was mir passieren
konnte? Es ist, wahrscheinlich ist es das, was alle von uns im weitesten Sinn mal beeinflussen. Oder? Wir wollen geachtet und geliebt werden. Und ich habe plötzlich gemerkt, mir tut niemand mehr achten. Mir hat auf mich gezeigt, jetzt hier im Städtli. Ja, wenn ich ins Städtli bin gegangen, das ist, oder? Das Migros, wo alle Läden sind im Städtli gesehen. Also, es hat nichts außerhalb gehabt. Und wenn ich näher gekommen bin, hat mir auf mich gezeigt. Ich bin eigentlich aus dem raus wie Verächteter gesehen hier in dem Murten. Und das hat mich geprägt. Und ich denke, das wäre wahrscheinlich etwas für meinen Kollegen, der Kurt Theodor, der das Buch geschrieben hat, das Loch im Ich. Es hat irgendein Loch gegeben in mir, irgendetwas ist entstanden. Ich muss nicht noch fragen, ob das vielleicht sogar auch dazu führen, dass man stärker wird, weil ich denke, ich bin stärker geworden. Mhm. Ich bin gewachsen dem und denke, ich bin gar nicht so.
So nach dem Motto, denen zeige ich es.
Ja, vielleicht weniger. Es war mehr, ich muss auch mir beweisen, dass ich nicht so bin. Es hat mir Antrieb gegeben. Ich habe ganz viele Sachen gemacht. Ich habe vielleicht noch mehr Mühe gegeben für meine Lehre. Ich habe noch mehr Mühe gegeben für mein Training. Es hat mich motiviert und gesagt, das ist das, was ein Antrieb geworden ist in meinem Leben und geblieben ist.
Corinne Stauffer, wenn wir bei Ihnen schauen, zum Berufsleben am Anfang, Sie haben eine Kochlehre gemacht. Auch wieder etwas, wo wahrscheinlich in den meisten Fällen Männer um einen herum sind. Und man hört immer so Geschichten von Pfannen, die tief fliegen in einer Küche und so. Ist das so? Ist der Umgangston auch dort ein bisschen rauch gewesen?
Also, ich habe in meiner Kochlehre noch alte Schule gehabt. Ja, da sind Pfannen geflogen. Und auch anders. Und es war nicht einfach gewesen, dort durch. Und darum habe ich dann den Abschluss dann auch nicht mehr gemacht gehabt. Ich habe das dann nicht gepackt. Ich aber gerade können, eben die Servicelehre machen. Aber der Beruf selber hat mir sehr gefallen. Ich wollte es auch eigentlich noch fertig machen. Ich habe es schlussendlich dann gleich nicht gemacht, aber habe gleich auf dem Beruf arbeiten.
Sie sind dann ein paar Jahre im Service auch gewesen und irgendwann hat Ihr Vater, der sich früh pensionieren lassen hat und Kapitän geworden ist auf einem privaten Schiff da auf dem See, hat dann gesagt, kommst du mir helfen in Service? Hat eine Gruppe auf dem Boot. Was ist passiert, dass Sie gewusst haben, das ist es, da gehöre ich an, aufs Boot.
Ja, ich bin immer dort nach aushelfen und es ist mega cool gsi dort auf dem See aussen und die Leute sind auch, ich habe viel gesehen in den Restaurants so, aber die Leute, die kommen dort auf den See, das ist schon eine andere Stimmung. Mhm. Man geht schon anders an und alles und für mich selber auf dem Wasser zu sein, das war sowieso super gewesen. Und die Stimmung, die ich dort drinnen hatte, und ja, und dann bin ich dort ein paar Mal geholfen. Am Schluss habe ich fast fest dort gearbeitet. Und es war immer so gewesen. Und ich habe mir einfach gesagt, ich wollte weitermachen, aber ich wollte nicht mehr Gastronomie. Mhm.
Dann ist der Lichtmatros, Matros, die ganze Ausbildung dann gekommen. Und wie gesagt, das ist etwas, das immer sehr eine männlich geprägte Geschichte ist. Jetzt habe ich noch ein Hobby gefunden, wo sie nicht so öffentlich sonst darüber redet und wo dem total entgegenwirkt. Pole Dance.
Genau.
Das ist Tanzen an der Stange, für die, die mit dem Begriff gerade nichts anfangen können. Es kommt einem automatisch so ein bisschen nach Club in den Sinn.
Ja, darum habe ich das eigentlich auch nie so gross an die Öffentlichkeit gehängt. Dass ich da immer noch alle Nacht... Nein.
Also Sie machen es als Sport, als Hobby?
Genau, es gibt zwei verschiedene Arten von Pole Dance. Und zwar das eine ist wirklich auf Sport bezogen und das andere ist eben mehr das Erotische. Und bei mir ist eigentlich die Idee gekommen, die Seile, die sind auch eben schwer. Den ganzen Tag da Seile schiessen und die Schiffe anbinden und die Stege auf und ab. Und ich irgendetwas machen für ein bisschen Kraft zu bekommen und irgendein Training. Ich habe lange etwas gesucht, weil ich ja nie Sport gemacht habe. Und einfach gefunden, mit dem trainiert man wirklich den ganzen Körper. Mhm. Und bei dem mal schnuppern, und das war wirklich noch lustig gewesen. Und für mich ist das auch wichtig geworden, nicht nur wegen dem Sport und weil es mir Spass macht, sondern dass sie einfach meine Fixen üben, wo ich nur mit Frauen bin, wo man ganz andere Gespräche führt als sonst. Und kann ich leider im Sommer nicht machen, weil es von der Arbeitszeit nicht aufgeht. Also ist es umso wichtiger, dass ich einfach im Winter die Alpen gehen kann.
Mhm. Ich will noch ganz kurz gegen den Schluss, wir sind schon fast am Schluss von dieser Sendung, noch wissen, was ist denn für Sie das Gefährlichste, wenn Sie als Kapitänin auf dem Wasser raus sind? Gibt es so eine Angst, einen Albtraum, wo man sagt, Jesus Gott, hoffentlich passiert das nie?
Ja, das gibt es definitiv und das ist auch immer eine Situation, wo wir immer wieder näher gebracht werden, dass sie die Angst, dass mir wirklich mal einer in die Schraube kommt oder was es leider auch gibt, dass es irgendein Wasserleich hat, wo wir halt auch verpflichtet sind, unseren Dienst zu leisten, wenn so etwas ist. Und eine grosse Angst ist natürlich einfach wirklich der Spass, den wir auch schon gemacht haben, hinter dem Schiff reinzukumpen. Das ist aber heutzutage leider nicht mehr einfach nur der Spass, hinter reinzukumpen. Sie kumpen schon vor das Schiff und das Nebenschiff. Oder auf das Schiff. Mhm. Und es wird immer enger und näher. Und die Angst ist wirklich da, dass wirklich mal etwas passiert. Mhm. Und es sind die Momente, wo man halt einfach auch mal sagen, hey, und einen zusammenschiessen. Mhm. Weil die sind sich das nicht bewusst, was sie machen. Mhm. Aber bei uns ist einfach schon, oh, was passiert hinter meinem Schiff? Mhm. Dass einfach die Angst reagiert in diesem Moment.
Beat Stauffer, schwierige Moment.
Zum Abschluss
noch mal zum Abschluss, dritte Mal, jetzt kann mir nichts mehr passieren. Beat Fasnacht, schwierige Momente, haben wir es gerade gehört von der Corinne Stauffer. Schwierige Momente haben sie gehabt, sie haben die Googler auch erwähnt. Ein grosses Gebäude, das sie gekauft haben von den Ingebol-Schwestern, die ein Internat aufgelöst haben. Sie wollten ein Zentrum machen für Adipöse. Es hat mit der Finanzierung nicht geklappt. Das Ding war auch sehr gross gewesen. Sie haben das Gebäude am Bund verkauft und dort hat es ein Asylzentrum gegeben. Und sie sind in dem Moment, wo das bekannt worden ist, im Auge des Orkans gestanden. Beschimpft worden, bedroht worden, belästigt worden. In der Rückschau, was ist das für eine Erfahrung, für eine Zeit gewesen? Wie haben Sie das durchgestanden?
Das ist das, was für mich immer interessant ist, zu sehen, dass im Rückblick die Sachen sich positiv entwickeln. Also ich denke, vielleicht ist es auch mein Jahr zu leben. Ich sehe die Sachen immer positiv, ich bin Optimist. Und dementsprechend ist auch das ein Erlebnis dann, das war am 25. Februar, an meinem 65. Geburtstag, 2015, dank der Moderation von Nicola, der da hockt, ist es trotzdem ein relativ guter Abend geworden, ein sehr tumultreicher Abend. Aber es war etwas, wo halt die Leute aus dem Seisenbezirk, die dort waren, weil die dafür waren.
Aber mit das Ihnen? Was hat es mit Ihnen gemacht?
Und mit mir?
Sie sind sich doch gewöhnt, für Ihr Engagement auch Dankbarkeit überzukommen, Anerkennung überzukommen für das, was Sie gemacht haben. Und dann steht man dort vorne und ist plötzlich der Baumann. Was macht das?
Ja, ich bin verrückt worden. Ich bin richtig verrückt worden. Ich bin dort nachher, ja, auch vor dem Fernsehen, es hat etwa 5 Fernsehsender dort gehabt, und bin ich hergegangen und gesagt, jetzt tut mich auspfeifen, tut mich da irgendwie verleumden auch. Ist der eine, irgendeiner von euch hier im Saal gewesen, der dann zumal die Googler hat kaufen wollte? Es war niemand gewesen. Also es hat mich eigentlich richtig aggressiv gemacht, weil ich gefunden habe, das habe ich nicht verdient. Mhm. Ich habe so viel, und meine Frau und unsere ganze Familie, unsere Kinder können sagen, wie viel das wir dort investiert haben und wenn dann auch das passiert ist. Aber eben, ich habe es
aber so eine tiefe Verletzung hat nicht dazu geführt, dass sie gesagt hätten, jetzt gehe ich. Von da weg. Weil man sieht sich, ja, das ist ja eine kleine Gegend, man begegnet all den Leuten, wo man das schlechte Erlebnis gehabt hat, immer wieder.
Nein, wir sind nach wie vor in der Guglera. Der Landwirtschaftsbetrieb ist nach wie vor unserer Familie. Es ist nach wie vor etwas, was weitergeht. Ich denke, das ist eine Momentaufnahme. Die Situation ist heute ganz eine andere. Das Asylzentrum ist in Betrieb. Es hat kaum irgendwelche Sachen, die passiert sind dort oben. Also ich finde, die Gegend, der Seisbezirk und auch gerade die Gemeinde Giffer, so recht halt, dürfen stolz sein heute, dass wir so ein Zentrum haben und dass wir dort Hand haben geboten, dass so etwas entstehen kann.
Also Sie sind wieder einigermaßen versöhnt?
Total, also schon dann am Abend. Also, dann hat eine Journalistin mich gefragt, ja, was nach Zeit ein bisschen überrascht von dem, was heute Abend passiert ist. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin schon ein bisschen überrascht, dass zu meinem 65. Geburtstag 1300 Leute sind gekommen.
Also mit Humor kann man noch ganz, ganz vieles nehmen, zeigt sich da. Das ist auch gerade ganz ein schöner Schluss von dieser Sendung. Danke für die persönlichen Einblicke in Ihre Leben. Das war es, meine Damen und Herren.
Darf ich noch etwas sagen?
Ja.
Ja, ich hätte noch gerne etwas gesagt, so zum Abschluss. So, der Wunsch ist Sonntag, oder? Wenn der Zambo hört, die noch nicht ganz erwachsen sind wie ich, wir hören gerne noch Zambo, das ist die Kindersendung. Und dort gibt es den Wunsch in die Nacht und jetzt hat er den Wunsch in Sonntag. Und etwas, was mich so immer wieder beschäftigt hat, ist, wie reagieren die Leute, was machen die Leute, wenn man etwas macht. Ja, zum Beispiel, einer ist als ganz junger noch.
Jetzt muss ich sie leider ein bisschen hetzen, weil sonst komme ich so aufs Dach.
Es geht nicht mehr lang. Gut. Wir haben ja noch Zeit. Das ist ja
Nein.
Und auf jeden Fall ist es so, dass ich wirklich ermutigen möchte, dass man nicht muss eine Beabfassungszeit für etwas machen, sondern man kann jeden einzelnen Mensch kann mit jemandem einen Kaffee trinken. Oder einer Kassierin im Einkaufsladen sagen, hey, das ist super, was ihr da macht. Also wir alle können ermutiger sein. Fertig.
Wunderbar. Sie, meine Damen und Herren, der Beat Fasnacht und Corinne Stauffer, wenn Sie nicht alles gehört haben, heute Abend um 10 Uhr gibt es eine Wiederholung und alle persönlichen Sendungen kann man auch als Podcast hören. Schönen Sonntag, bleiben Sie gesund, merci.
Persönlich ist heute live aus der Aula vom Längmatt-Schulhaus zu Murten-Fribourg gekommen. Daniela Lager, ihre Gäste sind gewesen, die Corinne Stauffer, erste Kapitänin, die im Dreiseeland auf einem richtig grossen Schiff unterwegs gewesen ist oder immer noch ist, und der Sozialunternehmer Beat Fasnacht. Technik Marco Gemperli und Hedi Massoudi. Zum Nachhören, wie gehört, schon heute Abend ab 10 Uhr hier auf SRF1 oder auch jederzeit auf srf1.ch bei Sendungen und persönlich. Und das Persönlich vom nächsten Sonntag, das kommt aus dem Kleintheater Luzern. Zu Gast beim Christian Zeugin sind die Julia Furrer, Luzerner Gastrounternehmerin, und der Künstler und Fotograf Melchior Imboden. Falls Sie im Kleintheater Luzern vor Ort dabei sein möchten, dann melden Sie sich ganz einfach an mit dem Formular auf srf1.ch. Die Platzzahl, die ist beschränkt.
Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.